Vielen Dank, liebe Musiker, dass ihr uns das Singen ermöglicht. So, meine Stimme da nicht ganz so laut hört, wenn ihr das begleitet. Ja, ich singe so gerne, ich singe auch laut, aber nicht so gut manchmal. Lasst uns gemeinsam beten. Vielen Dank, unser Vater im Himmel, dass wir uns am Ende des Jahres noch einmal treffen können. Miteinander und eben gerade auch mit dir. Du bist bei jedem von uns gewesen in diesem Jahr, ob wir das entdeckt haben oder nicht. Schenk uns doch jetzt am Ende des Jahres deinen Blick auf unser Jahr, auf unser Leben. Und lass uns entdecken, wie du mit uns weitergehen willst. Dazu segne doch bitte unser Hören und unser Reden. Amen. Ja, in diesem Lied, das wir eben gesungen haben, ist ja in der letzten Strophe so ein Satz, den singe ich immer anders. Es gibt Tage, die bleiben ohne Sinn, singen wir da. Das singe ich immer nicht. Ich sage immer, es gibt Tage, die scheinen ohne Sinn. Das ist mir gerade an so einem Jahresrückblick immer besonders wichtig, weil es einem ja wirklich manchmal so scheinen kann, als ob das irgendwie keinen Sinn gemacht hat, was ich so erlebt habe. Nun ist das Jahr fast zu Ende. Eine Einheit an Zeit, die wir Menschen entwickelt haben, ist wieder abgelaufen. Ein Jahr. Ich will jetzt gar nicht einstimmen, ach, ist das alles wieder schnell gegangen. Wir kennen ja auch kleinere Einheiten wie Monate und Wochen und Tage. Ich finde diese Einteilung ja eine sinnvolle Erfindung. Wenn wir uns davon zeigen lassen, dass unsere Zeit etwas Wertvolles ist. Wir können keinen Moment vorwegnehmen, müssen warten, bis die Zeit gekommen ist. Wir können auch keinen Moment zurücknehmen. Er ist passiert. Wir können auch keinen Moment wiedererleben. Das macht jeden Moment zu etwas ganz Besonderem. Und ich nutze solche Einteilungen mitunter zu einer persönlichen Inventur. Zum Beispiel, wenn ein Tag abgelaufen ist. Dann gucke ich mir kurz an, was heute so war und spreche mit Gott darüber. Und das finde ich auch gut, wenn man das am Ende des Jahres mal einen Moment lang macht, sich das mal gönnt und fragt, was eigentlich drin war. Ich möchte das tun, so wie wir das auch gewohnt sind, unter dem Motto dieses Jahres, dass sich viele Christen, mit dem sich viele Christen beschäftigt haben, der sogenannten Jahreslosung. Am Anfang des Jahres hören wir darüber immer eine Predigt. Dies Jahr stand unter dem Motto, suche Frieden und jage ihm nach. Der ganze Vers lautet, lass ab vom Bösen und tue Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Wie ist es dir damit wohl gegangen in diesem Jahr? Es ist ja einer dieser Sätze, bei denen man sofort liegt, ja, lass ab vom Bösen und tu Gutes, ist immer gut. Suche Frieden und jage ihm nach. Frieden wollen wir sowieso alle, na klar. Das ist einer dieser Sätze, die wir sofort abnehmen. Die auch jeder gut finden würde, egal wen wir jetzt sprechen würden wahrscheinlich. Zu dem wir Menschen aber leider nicht in der Lage sind. Es überfordert uns. Deswegen würde es mich nicht wundern, wenn du jetzt auch entdecken kannst in diesem Jahr, dass du leider mitunter nicht zum Frieden beigetragen hast. Aber vielleicht ist es dir auch gelungen, irgendwo. Ich sage das ja so gerne bei Dingen, die in der Bibel zu lesen sind, dass sie da nicht umsonst stehen. Denn sowas wird uns gesagt, weil es sich nicht von selbst versteht. Weil es eben nicht automatisch geht. Deswegen muss es uns nicht wundern, wenn es nicht gelungen ist. Automatisch kommt immer nur der Zerfall in unserer Welt. Wir kennen das. Lass das Auto in der Garage stehen und du holst es trotzdem nachher mit Rost wieder raus. In der Garage natürlich weniger, meins steht immer vorne hier. Nein, Friede wird uns hier gesagt, muss gesucht werden. Da muss man mal das Haus auf den Kopf stellen. Der muss gejagt werden. Ja, der lässt sich nicht freiwillig fangen. Den hat man nicht einfach. Das soll ja beschreiben, dass ich meine ganze Aufmerksamkeit darauf ausrichten muss. Ja, ich befasse mich jetzt nicht mit etwas anderem, sonst finde ich nicht, was ich suche. Ich konzentriere mich jetzt nur darauf, sonst kann ich nichts jagen. Genau das sollen diese Worte zum Ausdruck bringen in Bezug auf das Thema Frieden. Martin Luther hat das so gesagt: Du darfst nicht denken, dass dir der Friede nachlaufen wird. Im Gegenteil, Zorn und Friede und Rache werden dir nachlaufen, sodass du Böses mit Bösen zu vergelten bewegt wirst. Aber kehre dies Blatt um. Suche du selbst Frieden. Leide und tue, was du kannst. Du musst dir selbst wehe tun, musst ihm folgen und nachlaufen. Diese Worte verlieren ja mit Ablauf dieses Jahres nicht ihre Bedeutung. Im Bibelgespräch haben wir uns ja mit der Bergpredigt ja gerade mit der Regierungserklärung von Jesus Christus beschäftigt. Und da sind uns solche Worte begegnet wie: Selig sind die, die Frieden stiften. Also denen kann man gratulieren, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Deshalb lohnt es sich, aus den Erfahrungen dieses Jahres zu lernen, für die Zukunft, wie wir Friedensstifter werden können. Frieden ist ja nicht Waffenstillstand, wird aber oft verwechselt. Beim Waffenstillstand führt jeder Fehler dazu, dass das Gefecht sofort wieder ausbricht. Nein, Friede ist aber ein Miteinander, in dem der andere erfährt, dass er wertvoll ist und sein darf, auch wenn er nicht ist, wie ich es gern hätte. Mir fallen Gelegenheiten in diesem Jahr ein, in denen ich leider nicht zum Frieden beigetragen habe, obwohl ich mir das so vorgenommen hatte. Da bin ich Menschen nicht mit der Achtung begegnet, die angemessen ist, weil sie von Gott unfassbar wertgeschätzt werden. Da bin ich nicht geduldig damit umgegangen, dass andere Menschen anders fühlen und denken als ich. Darf man ja auch gar nicht, zum Quatsch auch. Mir fällt ein, wo ich durch schroffes Denken und Reden anderen die Liebe vorenthalten habe, die Gott für sie empfindet. Wie gut, dass ich mit unserem Gott darüber sprechen kann. Und dass er schon vor langer Zeit den Weg gefunden hat, damit umzugehen, sodass ich vor ihm sein darf, obwohl ich nicht bin, wie ich sein sollte. Und dann fällen mir auch Gelegenheiten ein, wo es gelungen ist, dass ich andere wahrnehmen konnte, sie ernst nehmen konnte, sie verstehen konnte, wie sie in ihrem System verstanden werden müssen und nicht in meinem. Wo ich auf andere eingehen konnte, sodass sie etwas davon mitbekommen, was sie brauchen an Zuwendung, an Wertschätzung, an Leidensbereitschaft, an ihnen und für sie. Wie auch immer das zu beurteilen ist alles, weiß ich ja letztlich gar nicht, das könnte uns nur Gott sagen. Aber es ist wichtig, dass wir uns auch über Gelungenes freuen. Und ich habe in diesem Jahr besonders wieder einmal die Beobachtung gemacht, um Frieden zu bekommen, muss es manchmal erst unangenehm werden, weil die Wahrheit ans Licht muss. Und wenn ich ein Friedensstifter sein will, darf ich mich davor nicht drücken. Der Konflikt und im Besonderen der Grund dafür muss aufgedeckt werden, damit er bewältigt werden kann. Sonst wird er nur unter den Teppich gekehrt. Und da hilft es uns auch nichts, dass wir hier jetzt Laminat verlegt haben. Dann erst können wir uns entschließen zu vergeben, wenn es mal offen vor uns liegt. Denn dann können wir auch sehen, was wir an Veränderungen nötig haben und das angehen. Immer wieder ist man geneigt, auch in christlichen Gemeinden, wie auch in der ganzen Welt, so zu tun, als ob ja schon alles in Ordnung sei. Wird uns in den prophetischen Schriften immer wieder mitgeteilt, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, dass alle sagen, auch die Propheten Gottes, es ist Friede, es ist Friede, es ist kein Problem. Dabei hat Gott vielleicht ein Problem damit, wie wir mit Dingen umgehen. Und dann ist es ein falscher Friede. Nein, die Wunde muss gereinigt und desinfiziert werden. Und deswegen haben auch Gottes Boten mitunter dann unfassbar unter unfassbaren Gefahren den Menschen gesagt, was sie nicht hören wollten. Auch dazu sollten wir bereit sein. Es ist wichtig, dass wir erkennen, wie kaputt wir sind und wo es an uns liegt, dass der Friede nicht da ist. Und bei den Aussagen der Bibel ist es ja immer wieder gut, wenn wir sie in den Zusammenhang stellen, in dem sie ja eigentlich sich befinden. Das gilt auch für unseren Text jetzt hier. Denn es stehen vor ihm schon 15 andere Verse und danach kommen auch noch welche. Und beginnend tut der Psalm damit, dass Gott gelobt wird, weil der Beter dieses Psalms Gottes Hilfe erfahren hat. Das ist eine ganz andere Grundlage, jetzt etwas zum Frieden zu sagen. Wenn ich einen habe, der alles kann und der sich für mich einsetzt. Und wir kommen von Weihnachten her in diesen Tagen. Da wurde es wieder gesagt, also wurden wir daran erinnert, dass die Hirten damals gesagt haben, Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Die Menschen seines Wohlgefallens sind die, die Gott ernst nehmen, die ihm glauben, die sich von ihm beschenken lassen. Gott kam zu uns, ihr Lieben. Er hat nicht darauf gewartet, dass wir irgendwie zu ihm kommen oder dass wir irgendwas machen können, damit seine Wirklichkeit bei uns Raum gewinnt. Da hätten wir warten können, bis wir schwarz werden. Oder er hätte warten können. Nein, er kam zu uns leibhaftig und hat Frieden gemacht durch seinen Tod am Kreuz. Da hat Jesus ausgehalten, wie Gott mit uns Menschen umgehen müsste. Und da sehen wir, dass er selbst sein Leben gibt, um uns zu behalten. Und er sucht uns Menschen. Obwohl wir um Vergebung bitten müssten, kommt er auf uns zu und bittet darum, an Christi statt durch seine Boten, dass sie uns mit ihm versöhnen lassen. Dieser Gott ist offen und wir können uns vor ihm öffnen, damit was an uns nicht stimmt und was für uns mit anderen nicht stimmt. Er spricht gerne mit uns darüber und zeigt uns gerne seinen Weg, wie wir leben können. Die Bundeskanzlerin hat in ihrer Neujahrsansprache jetzt im Blick auf den Klimaschutz gesagt, es sind ja unsere Kinder und Enkel, die mit den Folgen dessen leben müssen, was wir heute tun oder unterlassen. Das stimmt, was das Klima angeht. Das stimmt besonders, was das Klima unseres Miteinanders angeht. Andere leiden immer darunter, wenn wir nicht zum Frieden bereit sind. Zur technischen Entwicklung, sagte sie, die Würde des Menschen setzt die Grenzen, denn sie ist unantastbar. Jawohl, das gilt, was den technischen Fortschritt angeht. Und das gilt gerade, was den menschlichen Umgang angeht. So ist es interessant, dass ich in den letzten Tagen lesen konnte vom Amerikaner William Penn aus dem 17. Jahrhundert. Der Christ gründete die Provinz Sylvanien in den USA, weil er in jedem Menschen, also auch in den Indianern, was damals unkonventionell war, ein Geschöpf Gottes sah, begegnete er auch ihnen mit Achtung und Respekt. Und weil er davon überzeugt war, dass Jesus den Frieden in die Welt brachte, wollte er Frieden stiften. Während ringsherum Mord und Totschlag herrschten, war seine Provinz eine Insel des Friedens. Seine Haltung damals hat so nachhaltige Spuren hinterlassen, dass der neu gegründete Bundesstaat der USA seinen Namen bekam. Pennsylvania. Ja, ach genau, es ist spannend, was man doch ausrichten kann, obwohl wir immer denken, wir können doch nichts tun. Da war aus Worten Leben geworden. Tiefgehend bewegt mich seit einigen Tagen auch der Lebensbericht einer Frau von Denise Ovimana Reinhardt, die vor 25 Jahren in Ruanda nicht nur Augenzeugin, sondern auch mittendrin und Lebenszeugin wurde für das Abschlachten der Tutsis durch die Hutus. Ihr Mann und der Rest ihrer weitverzweigten Familie wurde ermordet. Mit ihren 3 Kindern hat sie immer wieder, muss man sagen, überraschend überlebt. Gott hatte ihr das einmal so gesagt durch jemanden: Du wirst noch viele Probleme bekommen, aber ich werde dich beschützen. Und was kein Mensch für dich tun kann, werde ich, Gott, für dich tun. Das hat sie erlebt. Sogar in der Nacht, als ihr 3. Kind zur Welt kam, wollten Menschen sie in dem fremden Haus, in dem sie da ihr Kind zur Welt brachte, sie umbringen und haben sie nicht gefunden, als ob man sich mit einem Säugling verstecken könnte. Das ist spannend zu lesen, auch ergreifend und schmerzhaft auch zu lesen. Und immer wieder hat sie sich entschieden, Gott zu vertrauen und in diesem Land zu bleiben, obwohl dort die Hölle tobte. Auch nach dem Ende des Völkermordes, dessen Folgen noch viele Jahre spürbar sind, entscheidet sie sich für das Bleiben. Auch wenn es unfassbar schwierig ist. Und sie entscheidet sich ganz bewusst für den Weg der Vergebung. Da trifft sie plötzlich Nachbarn, die ihre Kleider tragen. Ja, das waren Hutus, die haben dann ihr Haus ausgeräumt. Da findet sie bei Leuten, wo sie einkehrt, ihre Möbel. Mal ganz abgesehen davon, dass sie die Mörder ihres Mannes kennt. Und jedes Mal entscheidet sie sich für die Vergebung und ringt mit Gott darum. Und sie schreibt offen über dieses Ringen. Es gibt ein Buch darüber. Ihr ist bewusst, dass der einzige Weg, um weiterzuleben, ohne innerlich zu sterben. Und sie vergibt, egal ob Täter Reue zeigen oder nicht. Sie will innerlich frei sein und irgendwann hat sie angefangen, andere dazu anzuleiten. Nur so finde ich inneren Frieden, wusste sie. Sie stellt auch andere zur Rede, vergibt öffentlich, erntet bei offiziellen Unverständnis und Ablehnung für ihr Verhalten. Wie kann man mit denen jetzt noch? Aber ihr ist es wichtig, auch den Tätern die Möglichkeit zu geben, ihre Schuld zu bekennen und um Vergebung zu bitten für das, was sie getan haben. Und sie kümmert sich dann praktisch, seelsorgerlich und therapeutisch um Witwen und Waisen des Völkermords. Durchläuft dabei ihre eigenen schweren Prozesse und wird Teil einer ganzen Bewegung, dann einer Hilfsorganisation und eines heute weit verzweigten Werkes. Viele Witwen finden mit ihrer Hilfe wieder Lebenssinn und spüren den Auftrag, selbst in der Versöhnungs- und Heilungsarbeit tätig zu werden. Ruanda ist in den letzten Jahren zu einem Land von aufstrebender Wirtschaftskraft geworden, weil sie eine andere Einstellung in die Gesellschaft übernommen haben. Nicht mehr diese Rassentrennung. Ohne Vergebung auf Seiten vieler Tutsis wäre auch unter neuer politischer Führung dieses Land nicht in der Lage gewesen, sich wieder aufzurichten. Nun haben wir wahrscheinlich solche Erfahrungen nicht gemacht. Es leben ja unter uns Menschen, die vielleicht so etwas auch erfahren haben, wenn wir mal die Geflüchteten betrachten. Aber es lohnt sich, und ich war begeistert davon, wie eine Pastorin das so ganz einfach beschrieben hat, selbst aufgrund dieser Berichte mal eine Inventur vorzunehmen. Wie sieht es eigentlich bei mir aus? Mal Menschen durchzugehen, denen wir begegnet sind, wo es schwierig wurde, und mal bewusst Vergebung zu gewähren. Gott gegenüber auszusprechen und wo es dann dran ist, vielleicht auch den Menschen gegenüber. Oder um Vergebung zu bitten. Ich mache das für mich auch immer mal wieder, wo ich merke, dass etwas nicht stimmt. Dann kann ich auch Gott danach fragen, was ist denn los zwischen uns? Wieso ist das nicht harmonisch? Und ich kann ihn bitten, das in mir zu bewirken, was dazu nötig ist, dass die Beziehung wieder heilt. Jesus ist ja daran nicht nur Vorbild, ihr Lieben, sondern er hat unsere Schuld und die aller Menschen mit an sein Kreuz genommen. Darin liegt ja die Befreiung. Ich muss die nicht erst aus dem Weg räumen. Deshalb ist das Lebenselement eines Christen eben nicht das Gewöhnliche. Michael Diener hat das mal so schön beschrieben und das ist dann auf unsere Verhältnisse runtergebrochen, wie er da so in einem öffentlichen Wortgefecht, das ist ja auch im Rat der EKD und wird mal in irgendwelche Veranstaltungen eingeladen, wo er sich dann mit theologisch Andersdenkenden auseinandersetzen soll. Und dann hatten sie da so ein Gefecht mal wieder und er war auf dem Heimweg und ging das Gefecht für sich nochmal durch und guckte, hat er sich auch gut genug ausgedrückt, ist das auch alles so angekommen und war dann recht zufrieden mit sich und plötzlich klingelt das Telefon. Da ruft sein, wenn man das mal so nehmen will, Gefechtsgegner sozusagen an, jetzt bei diesem Wortgefecht. Und er plättet ihn völlig, weil er ihn danach fragt, sagen Sie, mir ist es irgendwie nicht ganz wohl nach unserem Gefecht. Habe ich Sie genug verstanden? Habe ich Sie ernst genommen in dem, was Ihnen wichtig ist? Und Michael Diener fällt die Kinnlade runter. Weil er weiß, ich habe mich nur damit beschäftigt, bin ich auch genug durchgekommen. Und dieser Mann beschäftigt sich mit mir und dem, was bei mir übrig bleibt. Und dann konnten sie viel besser über das Thema einsteigen und sich viel mehr einigen, als das in der Öffentlichkeit dann irgendwie zum Tragen kam. Interessant. Wir führen ja vielleicht keine theologischen, also ich natürlich schon manchmal, aber keine theologischen Gefechte, aber andere. Den Menschen sehen. Nicht nur bei sich sein. Wer durch Christus mit Gott im Frieden ist, wer sich von Gott geliebt und gehalten weiß, der braucht nicht mehr gegen Menschen kämpfen. Auch wenn sie den Kampf mit uns suchen. Unser Gott hat alles in der Hand und er hat aus Liebe zu uns Menschen seinen Sohn für uns gegeben. Wo wir ihm das glauben, werden wir zu Friedensstiftern. Und so möchte ich jetzt zum Abschluss ein Gebet beten, das wahrscheinlich sogar vielen bekannt ist. Es lohnt sich trotzdem, oder sagen wir es mal gerade. Wer es möchte, darf still für sich mit einstimmen. Man muss aber nicht. Ich bete mit uns. Herr, mache mich zum Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum herrscht, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde von anderen, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Amen. Das ist auf der Grundlage gebetet, weil Gott uns das alles entgegenbringt. Nicht, weil man es nicht etwa bräuchte als Mensch. Das möchte ich dazu noch gesagt haben.